Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes für die Predigt heute steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Wie schon angekündigt, machen wir weiter in unserer Reihe und wir hören heute auf die Verse 10 bis 22 des 2. Kapitels. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Petrus hatte vorher vom Gericht gesprochen und jetzt sagt er, wem dieses Gericht besonders gilt, in Vers 10. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam seine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, immer mal wieder stoße ich im Internet auf Ausschnitte, Videoausschnitte von Gottesdiensten der großen Kirchen. Ja, häufig sind das dann Gottesdienste, wo überall Regenbogenflaggen hängen und dementsprechend ist auch das Thema. Und was mir dann oft auffällt, wenn Leute das so kommentieren, es sind nicht nur Christen, die sagen, das spricht mich einfach nicht an oder ich sehe das kritisch, sondern es sind ganz, ganz häufig auch Nicht-Christen, Menschen, die mit der Kirche überhaupt nichts am Hut haben. Und ich selbst schaue mir das auch an und frage mich, also wenn ich selbst jetzt mit Christentum nicht viel am Hut hätte, wenn ich kein Christ wäre und wenn ich das mit der Regenbogenflagge sogar alles gut finden würde, würde ich trotzdem nicht auf die Idee gehen, dahin zu gehen. Und so geht es den meisten Menschen in unserer Gesellschaft, egal ob sie Christen sind oder nicht. Und deswegen werden die großen Kirchen immer leerer, obwohl sie ja alles geben, den Zeitgeist zu imitieren. Szenenwechsel. Vor einem halben Jahr haben zwei Theologen, die hießen Tobias Feix und Thorsten Dietz, ein Buch veröffentlicht. Und in diesem Buch stellen sie dar, wie ihrer Meinung nach ein christlicher Umgang mit Sexualität aussehen soll. Und dieses Buch ging so in den letzten Wochen vor allem durch die Presse, obwohl es schon ein halbes Jahr alt ist, denn jetzt in den letzten Wochen haben einige Theologen dieses Buch scharf kritisiert. Und selbst die Deutsche Evangelische Allianz, die sonst eigentlich zu nichts Position bezieht, hat sich von den Inhalten des Buches distanziert. Spannend, worum geht es in dem Buch? Im Prinzip steht da drin, alle Positionen zur Sexualität, die es heute im Zeitgeist so gibt, die passen zur Bibel. Und sie sollen von jedem Christen widerspruchslos akzeptiert werden und sogar gefeiert werden. Jetzt könnte man sagen, ja, warum regen sich da die Christen so auf? Ist doch jedem Christen klar, der die Bibel ernst nimmt und halbwegs mit offenen Augen liest, es ist klar, dass es falsch ist, dass das nicht dem entspricht, was die Bibel sagt. Aber Moment. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Regenbogen-Gottesdiensten auf der einen Seite und diesem Buch auf der anderen Seite. Aber wo liegt dieser Unterschied? Denn inhaltlich nimmt sich das ja nicht viel. Der Unterschied liegt darin, dass die beiden Autoren dieses Buches, Feigs und Dietz, aus einem Umfeld stammen, wo man die Bibel als Gottes Wort ernst nimmt, beziehungsweise lange ernst genommen hat. Sie kommen von den Frommen im Lande, wie man manchmal sagt. Von denen, die regelmäßig beten, regelmäßig in den Gottesdienst gehen und wirklich als Christen leben wollen. Der eine von den beiden, der ist dort aufgewachsen, der andere hat sich lange in diesen Kreisen bewegt. Und dabei haben die beiden gelernt, die Sprache der ernsthaften Christen zu sprechen. Sie wissen genau, wie sie reden und schreiben müssen, um gerade bei denen anzukommen. Ja, während es bei vielen Gottesdiensten mittlerweile völlig klar ist, dass da wenig läuft, ist es bei den beiden und ihrem Buch deutlich schwerer zu erkennen. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn ich habe schon in meiner Predigt gesagt, zu 2. Petrus 2, 1-3, also zu den ersten drei Versen in diesem Kapitel, ihr Lehrer, die haben kein Schild um den Hals, wo ihr Lehrer draufsteht. Ja, das wäre schön, aber sie haben das nicht. Ja, die besten Irrlehrer sind die, die du am schwersten erkennst. Weil sie dieselben Wörter benutzen wie die Bibel. Weil sie die christliche Subkultur kennen und weil sie sie durchschaut haben. Weil sie die Schwachpunkte der Christen kennen und genau da reinstechen können. Und gerade weil das so ist, verwendet Jesus mal das sehr berühmte Bild vom Wolf im Schafspelz. In Matthäus 7, Vers 15, er sagt: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ja, die besten, die gefährlichsten Irrlehrer, das sind nicht die Wölfe im Wolfspelz, sondern die Wölfe im Schafspelz. Und deswegen ist es für jeden Christen, also auch für dich, entscheidend, dass du es lernst, durch den Schafspelz durchzugucken. Und zu sehen, ob da hinter sich ein Schaf verbirgt oder vielleicht sogar ein Wolf. Ob sich dahinter ein Schaf verbirgt, was es mit dir gut meint, wo der Pelz zum Inhalt passt sozusagen, oder ob sich dahinter ein Wolf verbirgt, der dich fressen will. Und ich benutze bewusst das Wort fressen, denn es geht bei dieser Frage wirklich um Leben und Tod. Und genau deswegen gibt uns Gottes Wort hier in diesen Versen im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, eine detaillierte Beschreibung, was solche Irrlehrer ausmacht. Klar, nicht alle Irrlehrer sind genau so, wie Petrus sie hier beschreibt. Das waren die Irrlehrer damals in den Gemeinden, an die er geschrieben hat. Nicht jeder Irrlehrer verkörpert jedes dieser Kriterien, die Petrus hier auflistet. Aber alle Irrlehrer verkörpern etwas davon. Und das Entscheidende und damit Gefährliche, was sie alle gemeinsam haben, ist das. Nämlich ihr Wolf im Schafspelz-Dasein. Die Tatsache, dass bei ihnen das äußere Erscheinungsbild, die Art und Weise, wie sie auftreten, wie sie reden, wie sie schreiben, nicht zu dem passt, was im Innern dahinter steckt. Und das bringt mich zum Thema für heute Morgen, Wölfe im Schafspelz, woran du Irrlehrer erkennst. Wir wollen uns dazu drei Dinge anschauen. Erstens, ihre äußere Frömmigkeit passt nicht zu ihrer inneren Gottlosigkeit. Zweitens, ihre äußerliche Fürsorge passt nicht zu ihrer inneren Gemeinheit. Und drittens, ihre äußerliche Freiheit passt nicht zu ihrer inneren Gefangenschaft. Wölfe im Schafspelz, woran du Irrlehrer erkennst, ihre äußerliche Frömmigkeit, ihre äußerliche Fürsorge und ihre äußerliche Freiheit passt nicht zu ihrer inneren Gottlosigkeit, Gemeinheit und Gefangenschaft. Ja, wenn wir das hier so lesen, dann kommt einem vielleicht der Gedanke, wow, Petrus ist hier aber wirklich ausführlich. Und auf der anderen Seite, und er ist auch wirklich blumig in seinen Beschreibungen. Es gibt ganz viele Bilder hier. Und tatsächlich tun sich die Übersetzer auch sehr, sehr schwer, manches hier zu übersetzen. Es wird euch dann auffallen, wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht. Die unterscheiden sich teilweise deutlich, weil es wirklich nicht leicht ist, hier jedes Bild richtig zu übersetzen. Aber der grundsätzliche Punkt, der wird mehr als klar, gerade weil wir so viele eindrückliche Bilder haben. Petrus zeigt uns, wie bei diesen Irrlehrern der Pelz nicht zu dem passt, was dahinter steckt. Konkret, der äußerlich aufgetragene christliche Glaube passt nicht zu dem, was im Leben dieser Menschen wirklich los ist. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Die äußerliche Frömmigkeit der Irrlehrer passt nicht zu ihrer inneren Gottlosigkeit. Wie gesagt, Petrus beschreibt das hier sehr plastisch, sehr bildhaft und dabei wird deutlich, mit den Geboten Gottes, ja gerade mit den 10 Geboten, da nehmen es diese Leute nicht so besonders genau. Fangen wir vorne an in unserem Abschnitt, Vers 10, ich lese es nochmal. Es gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Ja, diese Verse stellen Ausleger vor große Herausforderungen. Die Frage ist, wer sind die Herrschergewalten und die Majestäten aus Vers 10? Manche meinen, es sind gute Engel. Manche sagen, es sind böse Engel, also Dämonen. Wieder andere sagen, das sind einfach Älteste in der Gemeinde. Fest steht, es sind auf jeden Fall Personen, die höher stehen als die Irrlehrer. Und trotzdem lästern die Irrlehrer über sie. Und das ist vor allem deswegen so schlimm, wenn man das mit den Engeln vergleicht. Denn in Vers 11 erfahren wir, dass die Engel bei Gott nicht über die Irrlehrer lästern. In Klammern, obwohl sie jeden Grund dazu hätten. Man könnte sich ja so vorstellen, im Himmel, da gibt es so den Stammtisch der Engel, die sitzen so alle beieinander. Und plötzlich sagt der eine Engel zum anderen, na, hast du schon wieder gehört? Da unten Theologe XY, was der schon wieder für ein Buch geschrieben hat, wo nur Unsinn drin steht. Aber Gottes Wort sagt uns hier, die Engel machen das nicht. Sie lästern nicht. Und wenn schon die Engel das nicht machen, obwohl sie jedes Recht dazu hätten, wie viel schlimmer ist das, wenn Irrlehrer das machen, über Menschen und Personen, die höher gestellt sind als sie. Ob das jetzt Engel oder Dämonen oder Älteste sind. Kurz auf den Punkt gebracht, die Irrlehrer haben ein massives Problem mit Autorität. Und dabei fordert Gott, dass wir uns den Autoritäten unterordnen, die Gott in unser Leben eingesetzt hat. Ja, das 5. Gebot geht genau um dieses Thema. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und wenn wir es auf die nächsthöhere Ebene stellen und uns fragen, was steckt dahinter, dann geht es eben darum, dass wir aufgerufen sind, uns Autoritäten unterzuordnen. Und deswegen sind die Irrlehrer wie unvernünftige Tiere, Vers 12. Sie lästern über Dinge, die sie nicht verstehen. Als nächstes lesen wir über sie, Vers 13, dass sie sich schon tagsüber betrinken. Schwelgerei bei Tage, übersetzt die Schlachter. Ja, also statt zu arbeiten, haben die Irrlehrer Partys gefeiert. Ja, während das 4. Gebot sagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Und während dieser Partys tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch schmausen, Vers 13. Ja, das 9. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Sie haben Augen voller Ehebruch, Vers 14. Das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und weiter Vers 14, sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht. Ja, das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Kurz auf den Punkt gebracht. Die Irrlehrer, die haben ein massives Problem mit mindestens 5 der 10 Gebote. Und wenn wir noch weiter forschen würden, würden wir vermutlich bei den anderen 5 auch noch Dinge finden. Und Petrus spart nicht mit drastischer Sprache. Sein Fazit ist in Vers 14, sie hören nie auf zu sündigen und kurz darauf, sie sind Kinder des Fluchs. Gleich zweimal vergleicht Petrus sie wenig schmeichelhaft mit Tieren. Vers 12 mit unvernünftigen Tieren und Vers 16 mit einem stummen Esel. Das ist deutlich. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja und wo ist der Schafspelz? Wenn die so sind, Wie konnten die Christen in den Gemeinden das denn damals übersehen? Wie sind die denen denn auf den Leim gegangen? Hängt denen nicht eigentlich doch ein Schild um den Hals, wo drauf steht Irrlehrer? Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir so deutlich, wie das vielleicht beim ersten Lesen aussieht, war das gar nicht. Denn aus dem gesamten Brief wird deutlich, die Irrlehrer hatten eine zentrale Überzeugung. Und diese zentrale Überzeugung haben sie biblisch begründet. Als Christen dürfen wir leben, wie wir wollen. Das ist der Grund, warum Petrus in Kapitel 1 so ausführlich über das heilige Leben eines Christen spricht. Sie haben ihr ganzes Verhalten christlich gerechtfertigt, vermutlich irgendwie so. Wir leben unsere christliche Freiheit. Ja, da gab es Partys. Da wurde lecker gegessen. Da wurde über andere gelästert und viel gelacht. Die Stimmung war gut. Ja, wo diese Leute waren, da war gute Stimmung. Da war Gaudi. Und Petrus, ja, Petrus. Petrus war halt der alte Spießer. Der die Spaßbremse. Der das mit der christlichen Freiheit noch nicht so richtig begriffen hat. Wir dürfen hier nicht übersehen, dass viele der Sünden im Herzen dieser Menschen stattgefunden haben und stattfinden. Man sieht's nicht gleich. Vers 14 zum Beispiel, es ist ihr Herz, das geübt ist in Habsucht. Ja, nach außen waren sie die Coolen, die, mit denen man Spaß haben kann. Bei uns kannst du Christ sein und Spaß haben. Das war ihr Evangelium. Und deswegen war es so tückisch. Die haben nämlich nicht ausgesehen nach, wie Petrus schreibt, sie hören nie auf zu sündigen. So haben sie nicht ausgesehen, sondern eher nach, sie hören nie auf Spaß zu haben. Das war der Schafspelz. Und Petrus macht es deutlich in Vers 17. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben. Das sind zwei ganz kurze Bilder, die er wählt. Aber sie haben beide die gleiche Botschaft, nämlich die Botschaft, außen hui, innen pui. Brunnen waren damals überlebensnotwendig. Ja, manchmal war man in der Wüste unterwegs, hat eine Weile nichts getrunken, die Wasservorräte waren nicht mehr da und man ist auf so einen Brunnen zugelaufen, voller Sehnsucht nach Wasser. Dann kommt man da an und schaut über den Rand und es ist kein Wasser drin. Oder man sehnt sich nach Regen für die Pflanzen und sieht am Himmel, da hinten kommen endlich Wolken, endlich. Und dann kommt ein Sturmwind und sie ziehen einfach vorbei, ohne abzuregnen. Ich gebe zu, das zweite Bild funktioniert in unseren Breiten nicht ganz so gut. Ja, gerade im Herbst wünscht man sich manchmal, dass manche Wolken einfach mal drüber hinwegziehen, ohne dass sie abregnen. Aber in heißen Ländern, wo das Wort Gottes ja verfasst wurde, da ist Regen überlebensnotwendig. Diese Leute sind nach außen fromm, sagt Petrus mit diesen beiden Bildern. Zumindest haben sie das behauptet. Sie haben voll in ihrer christlichen Freiheit gelebt. Aber ihre Herzen, die waren ganz woanders. Und an dieser Stelle könnte man ja jetzt denken, okay, also Irrlehrer sagen, du darfst leben, wie du willst. Wenn wir jetzt also nicht so werden wollen wie die Irrlehrer, was sollen wir stattdessen machen? Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn wir einfach ganz, ganz viele Regeln einführen. Wenn wir nur genug Regeln haben, dann passiert uns auf jeden Fall nicht der Fehler der Irrlehrer hier. Aber das ist nicht die Antwort. Das Problem ist, das Neue Testament kennt gesetzlose Irrlehrer. Und die finden wir hier in 2. Petrus 2 oder im gesamten 2. Petrusbrief. Aber im Neuen Testament gibt es genauso sozusagen das Gegenstück. Gesetzliche Irrlehrer. Den begegnen wir zum Beispiel im Galaterbrief. Und die Herausforderung bei Irrlehrern ist, dass wir weder in die eine noch in die andere Falle tappen. Und deswegen ist es wichtig, Lehrer immer an der Bibel zu prüfen. Nur weil sie behaupten, christlich zu sein, sind sie das noch lange nicht. Vermutlich wurde nämlich in der 2000-jährigen Kirchengeschichte schon jeder erdenkliche Unsinn christlich begründet. Ja, schon allein zur Zeit des Neuen Testaments, also in der allerersten Generation der Gemeinde, gab es die unfassbare Bandbreite von Christen dürfen überhaupt nicht genießen, bis zu es gibt keine Grenze für das Genießen bei Christen. Alles. Das Zweite haben wir hier. Und das Tückische ist eben alles mit christlicher Begründung. Eine christliche Begründung macht etwas noch lange nicht richtig. Und die Frage ist, entspricht es der Lehre der Bibel? Entspricht es dem Evangelium? Entspricht es Gottes Geboten? Und deswegen, wenn du mit einer Lehre konfrontiert bist, die von sich behauptet, christlich zu sein, überprüfe sie anhand von Gottes Wort. Und wenn du mit Lehrern konfrontiert bist, die vielleicht echt gut reden können und dir vielleicht echt ein gutes Gefühl geben, und es vielleicht noch auf YouTube ist, wo das alles mit Videoschnitt so gemacht ist, dass es wirklich gut aussieht, schau hinter den Pelz. Vielleicht ist ein Schaf dahinter, dann ist alles gut. Aber vielleicht steckt da auch ein Wolf dahinter. Und dann fang an zu laufen. Zurück zu den Irrlehrern bei Petrus hier. Einerseits ist da der Unterschied zwischen äußerem Auftreten und innerer Herzenshaltung. Aber diesen Abstand, den gibt es noch in einem zweiten Bereich. Denn die Irrlehrer sind auch sehr sozial. Sie kümmern sich um die Leute. Aber auch dabei passt das Äußere nicht zum Inneren. Ein zweiter Punkt, die äußerliche Fürsorge der Irrlehrer passt nicht zu ihrer inneren Gemeinheit. Ja, diese Leute waren auf Gemeinschaft aus. Vers 13 am Ende, sie schmausen mit euch zusammen. Jeder war auf ihren Partys willkommen. Vers 14, sie locken die unbefestigten Seelen an sich. Ja, und dieses Wort locken, ja, das steckt schon drin. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen ziehst du Menschen zu dir, bindest du Menschen an dich. Ja, wenn man angelt zum Beispiel, dann lockt man die Fische mit so einem Wurm oder was auch immer. Und in Vers 18 greift Petrus das nochmal auf. Er sagt, denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Aber das Motiv für diese gelebte Gemeinschaft ist nicht Liebe, sondern im Gegenteil, es ist Selbstsucht. Es geht ihnen nicht um andere, sondern es geht ihnen um sich selbst. Ihre Lehren sind hochfahrend, aber leer, Vers 18. Habsucht ist ihr Motiv, Vers 14. Und dann ab Vers 15, wo Petrus das am Beispiel von diesem Bileam deutlich macht. Vers 15, sie sind in die Irre gegangen und dabei dem Weg Bileams gefolgt. Ja, wer war Bileam? Wir haben eben etwas von ihm gesehen und gelesen im 4. Buch Mose. Er war so eine Art Zauberer. Das Volk Israel war auf dem Weg durch die Wüste und kam eben ziemlich nah ins Land Kanaan. Und sie mussten eben durch das Land Moab durchreisen. Zumindest hat das der König von Moab befürchtet. Und er hat Angst bekommen. Und das zu Recht. Also bestellt er Bileam, zahlt ihm viel Geld dafür, dass der das Volk Israel verflucht. Aber Gott weiß es zu verhindern. Er verbietet es ihm, dann fängt Bileams Esel an zu streiken und zu reden. Und dann am Ende muss Bileam das Volk sogar segnen. Aber wo ist jetzt der Vergleichspunkt von den Irrlehrern zu Bileam? Bileam hat das alles für Geld gemacht. Der hat das nicht gemacht, weil er ein Problem mit dem Volk Israel hatte. Der hat das gemacht, weil er Balak ihn bezahlt hat. Vers 15. Bileam liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Und genau das ist der Vergleichspunkt. Genauso sind nämlich die Irrlehrer. Einer ihrer Motivationen, vielleicht sogar die wichtigste Motivation, ist das Geld, was sie sich davon erhoffen. Sie geben sich sozial, aber eigentlich geht es ihnen um deinen Geldbeutel. Nicht um dich. Und hier sehen wir wieder das 10. Gebot in Aktion. Du sollst nicht begehren. Und das hat für sie bittere Folgen. Im Abschnitt direkt vorher geht es um Gericht und im Abschnitt danach auch. Und auch hier in diesen Versen macht Gottes Wort immer wieder deutlich, dieses Verhalten hat für die Leute Konsequenzen. Ewige Konsequenzen, schreckliche Konsequenzen. Vers 12, sie sind zum Verderben geboren. Und weiter, sie werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Vers 14 am Ende, sie sind Kinder des Fluchs. Vers 17, ihnen ist es dunkel, der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Das ist eine sehr, sehr krasse und sehr, sehr deutliche Sprache, die Petrus hier wählt. Der Mensch erntet, was er sät. Und das gilt gerade für diese Irrlehrer. Denn mit ihrem Verhalten richten sie nicht nur sich selbst zugrunde, das wäre ja schon schlimm genug, sondern eben auch andere. Und gerade Menschen, die noch jung im Glauben sind, die sozusagen Kinder sind im Glauben. Petrus nennt diese jungen Christen in Vers 14 unbefestigte Seelen. Das sind Menschen, die noch nicht besonders viel wissen. Sie haben wenig Widerstandskraft. Umso schlimmer ist es, diese Menschen mit falscher Lehre von Gott wegzuziehen. Und Petrus ist mit diesem harten Urteil nicht alleine. Jesus sagt einmal Folgendes: Wer bei einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Mal kurz auf den Punkt gebracht. Diese Menschen geben sich nach außen fürsorglich. Sie kümmern sich um die Leute. Aber dahinter steckt ein selbstsüchtiges, ein gemeines Herz. Mit tödlichem Ausgang. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die, die sie verführt haben. Es gibt sogar noch einen dritten Bereich, wo Anschein und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Das bringt mich zum dritten Punkt. Die äußerliche Freiheit der Irrlehrer passt nicht zu ihrer inneren Gefangenschaft. Vers 19. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Ja, vordergründig reden diese Irrlehrer die ganze Zeit über Freiheit. Als Christ bist du frei zu tun oder zu lassen, was du willst. Ja, Petrus sagt, hinter der Fassade von Freiheit steckt Sklaverei. Da steckt Gefangenschaft. Und zwar gleich doppelt. Die Irrlehrer selbst sind Gefangene und sie führen die, die ihnen auf den Leim gehen, in die Gefangenschaft. Ja, was ist das für eine Freiheit, von der sie reden? In der Situation damals haben sie gesagt, in und durch Jesus sind wir frei. Und Freiheit bedeutet eben, wir können machen, was wir wollen. Und Petrus sagt nicht nur, das ist falsch, sondern er sagt sogar, das ist dumm. Denn alles zu tun, wonach einem gerade ist, ist keine Freiheit, sondern Gefangenschaft. Das klingt erstmal nicht einleuchtend. Aber ich möchte es euch mal an einem Beispiel deutlich machen. Stellt euch mal vor, Hämmer könnten reden und hätten Gefühle. Und es begegnen sich zwei Hämmer und die beginnen miteinander ein Gespräch. Ja, sagt der eine, ja, wie läuft's so bei dir? Sagt der andere, ja, ich habe diese Woche 27 Nägel in die Wand geschlagen. Sagt der andere, ich sogar 32. Sagt der erste, du, ich muss dir was erzählen. Ja, mein Besitzer hat angedeutet, dass ich in den nächsten Wochen keine Nägel mehr einschlagen werde. Zumindest nicht, wenn ich das nicht will. Ich bin nämlich jetzt neuerdings frei zu machen, was ich möchte. Und ich habe jetzt beschlossen, nächste Woche werde ich Schrauben in die Wand drehen. Übernächste Woche werde ich einen dicken Balken durchsägen. Und die Woche drauf werde ich eine Wand streichen. Der andere Hammer ist irritiert. Er sagt, wir sind dazu konstruiert, Nägel in die Wand zu schlagen. Und ich glaube, wir finden unsere Zufriedenheit als Hammer, wenn wir genau das machen. Da sagt der erste Hammer, du bist so ein traditioneller Spießer. Hast du noch nie was von Freiheit gehört, von Selbstbestimmung? 4 Wochen später treffen sich die beiden Hämmer wieder. Und der spießige Hammer fragt den freiheitlichen Hammer, wie es denn so gelaufen ist mit Schrauben, Sägen und Streichen. Der andere Hammer verzieht die Miene und sagt, lass uns über was anderes reden. Sagt der erste, du weißt, was ich gemacht habe. Ich habe 4 Wochen lang Nägel in die Wand geschlagen und ich fühle mich dabei eigentlich ziemlich gut. Die beiden Hämmer stehen in diesem Bild für zwei unterschiedliche Konzepte von Freiheit. Das Verständnis dieser Welt lautet damals wie heute, Freiheit ist die Möglichkeit zu machen, was ich will. Stichwort Selbstbestimmung. Und genau dieses Konzept von Freiheit, das haben auch die Irrlehrer. Das Verständnis von Freiheit der Bibel ist anders. Es lautet, du bist dann frei, wenn du das machen kannst, wozu du geschaffen bist. Sag das nochmal. Das Verständnis der Bibel von Freiheit ist, du bist dann frei, wenn du das machen kannst, wozu du geschaffen bist. Und ich hoffe, das Bild der beiden Hämmer hat deutlich gemacht, wie absurd das erste Verständnis ist. Ja, es sieht auf den ersten Blick total verlockend aus. Aber es erweist sich als total fatal. Ja, du bist dann frei, ohne Rücksicht auf Verluste, so viel Geld zu machen, wie nur irgendwie geht. Du bist an nichts gebunden, keine Moral, du bist ja frei. Aber viel schneller, als du denkst, bist du nicht mehr der Herr des Geldes, sondern der Sklave des Geldes. Was vordergründig wie die große Freiheit aussieht, ist in Wirklichkeit Gefangenschaft. Anderes Beispiel. Die sexuelle Revolution, so ab 1968, die hat die große sexuelle Befreiung versprochen. Endlich keine christlichen Regeln mehr, alles ist erlaubt. Wenn diese Verheißung stimmen würde, müssten wir heute, gut 50 Jahre danach, die sexuell erfüllteste Gesellschaft aller Zeiten sein. Ja, Studien in den letzten Jahren haben ergeben, dass die sogenannte Gen Z, also die Generation der ab 1995 Geborenen, deutlich weniger sexuell aktiv ist als ihre Eltern- oder Großelterngeneration. Wenn man in Studien fragt, warum das so ist, ist der Hauptgrund eine große Ernüchterung, was das Thema angeht. Hinter der großen Freiheit wartet die große Gefangenschaft. Und der Weg des Evangeliums, der ist in einem gewissen Sinn völlig spiegelverkehrt dazu. Er beginnt damit, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt kommt und sich selbst zum Gefangenen der Menschen macht. Und dann lässt er sich sogar töten, um dich und mich zu befreien. Und Befreiung bedeutet dann eben nicht, dass du machen kannst, was du willst, sondern dass du endlich das machen kannst, wozu Gott dich geschaffen hat, wozu er dich sich ausgedacht hat. Er sagt zu dir, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und es klingt weit weniger attraktiv als mach, was du willst, weniger erfüllend als folge deinem Herzen. Aber dort und nur dort wartet wahre Freiheit auf dich. Das Leben des zweiten Hammers sieht nach außen vielleicht langweilig aus. Aber er darf tun, wozu er gemacht ist. Und vielleicht geht es dir manchmal ja so, du liest da die Gebote in der Bibel und du denkst dir, ja, ich weiß schon, das ist gut so, Gott sagt es ja, aber ganz ehrlich, warum schränkt Gott so sehr meine Freiheit ein? Ja, wenn du von Zeit zu Zeit so denkst, dann liegt es daran, dass du in deinem Herzen schon ein Stück weit den Freiheitsbegriff dieser Welt übernommen hast. Denn die Bibel macht deutlich, dass die Gebote Gottes vor allem zu einem Zweck dir gegeben sind, damit du siehst, wie du deiner Bestimmung entsprechend leben kannst. Wie du so leben kannst, wie Gott sich dich gedacht hat. Wie du also wirklich frei sein kannst. Deswegen nennt Jakobus übrigens auch in seinem Brief die Gebote Gottes zweimal das vollkommene Gesetz der Freiheit. So würde vermutlich in unserer Kultur niemand die 10 Gebote beschreiben. Zurück zu den Irrlehrern. Wir haben eben schon über das Gericht nachgedacht, was Petrus den Irrlehrern immer wieder verkündigt. Und besonders drastisch wird er dann am Ende, wenn er über die Gefangenschaft der Irrlehrer spricht, Vers 20. Denn wenn sie, gemeint sind die Irrlehrer, durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Petrus sagt, diese Irrlehrer haben sich irgendwann mal bekehrt. Aber nicht wirklich. Sie haben in der Gemeinde viel mitbekommen. Sie haben Dinge im Verstand über Gott verstanden. Aber ihr Herz hat nie eine Veränderung erfahren. Und er sagt, das ist die traurigste und die tragischste Gruppe von Menschen in dieser Welt überhaupt. Menschen, die sehr viel über Gott wissen, wie diese Irrlehrer, aber ihn nicht von Herzen erkannt haben. Und im Fall dieser Irrlehrer sind sie von äußeren Mitläufern in der Gemeinde zu reißenden Wölfen geworden, die die Gemeinde zerstören. Vers 22. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Ja, um den Vers zu verstehen, müssen wir wissen, dass Hunde damals nicht als süße Haustiere galten, sondern als Plage. Und Schweine waren gerade für die Juden unrein. Und Petrus sagt, diese beiden Tiere, die können für eine Weile appetitlich aussehen und sich ganz anständig verhalten. Aber irgendwann kehren sie zurück in den Matsch, beziehungsweise zu dem, was schon mal in ihrem Magen gewesen ist. Genau das beobachtet er bei den Irrlehrern. Schlagen wir nochmal die Brücke zu heute. Ich habe am Anfang das Beispiel genannt von Tobias Feigs und Thorsten Dietz. Und Petrus urteilt hier sehr viel über die Motive der Irrlehrer. Und ehrlich gesagt, was die Motive bei Feigs und Dietz sind, das weiß ich nicht. Ich habe auch nicht das Recht zu spekulieren. Und es ist eben auch wichtig zu verstehen, nicht alle Irrlehrer sind genau so, wie Petrus sie hier beschreibt. Und gesetzliche Irrlehrer sehen vermutlich in einem Sinn sogar genau gegenteilig aus zu den Irrlehrern, wie sie hier beschrieben werden. Aber was alle Irrlehrer gemeinsam haben, damals wie heute, das sind diese Abstände. Diese Abstände zwischen christlichem Anspruch und unchristlicher Lehre. Zwischen dem äußeren Schafspelz und dem inneren Wolf. Und genau das finden wir auch bei Feigs und Dietz, den vielleicht beiden prominentesten Beispielen der christlichen Szene heute im deutschsprachigen Raum. Sie geben sich christlich, aber die Lehre, die sie bringen, ist christlich angepinselter Zeitgeist. Nach außen cool, locker, befreiend. Auch sie reden übrigens sehr, sehr viel über Freiheit. Aber in Wirklichkeit führen sie Christen in die Sklaverei. Aber ich möchte gar nicht so sehr bei den beiden oder bei anderen stehen bleiben, sondern die Frage stellen, wie kann es uns gelingen? Wie kann es dir gelingen, in der Freiheit zu leben und darin zu bleiben? Wie kann es uns gelingen, dass wir eben nicht in den Schlamm und in das Erbrochene unseres alten Lebens zurückkehren? Und die Antwort ist, bereite dich vor. Wie gesagt, Irrlehrer tragen nicht nur kein Schild um den Hals, sie kündigen sich auch nicht an. Und deswegen nutze ruhige Zeiten, um dich auf stürmische Zeiten vorzubereiten. Und wenn ich das als Gefahr anspreche, dann ist es ja nicht so, dass das irgendwie eine ferne Theorie ist. Vielleicht hast du dir gedacht, naja, Feigs und Dietz habe ich noch nie gehört. Das Problem haben vielleicht die Pastoren und die Ältesten, vielleicht die Theologiestudenten in der Gemeinde, aber ich? Mitte dieser Woche hatte ich diese Predigt schon weitgehend fertig geschrieben. Auch die konkreten Beispiele hatte ich schon drin. Und dann habe ich mich mit jemandem hier aus der Gemeinde unterhalten. Niemand von den Theologen. Und diese Person hat mir erzählt, ja, letztens habe ich mich mit einem Bekannten getroffen, der von sich sagt, er ist Christ, und ich war echt schockiert, wie er mittlerweile Grundwahrheiten des christlichen Glaubens ablehnt. Dann hat mir diese Person erzählt, in welcher Gemeinde der Bekannte ist. Und es war ausgerechnet die Gemeinde, wo einer der beiden erwähnten Theologen in der Leitung ist. Ausgerechnet. Also noch bevor ich diese Predigt heute halte, hat mir die Realität bestätigt. Das, was Petrus hier beschreibt, ist heute so aktuell wie damals. Und das ist längst nicht der einzige Fall. Ich höre immer wieder von Gemeinden, die in einem atemberaubenden Tempo den Bach runtergegangen sind. So schnell kannst du oft gar nicht gucken. Aber meine Anfrage ist, sind das Problem nur die Irrlehrer? Ja klar, aber nicht nur. Das sind auch die Menschen, die in den Reihen sitzen, die das alles mitbekommen und nicht durchschauen. Die hinter dem Schafspelz nicht den Wolf sehen. Wir haben einige hier in unserer Gemeinde, die das in ihrer vorhergehenden Gemeinde so erlebt haben. die da durchgeblickt haben, die Gemeinde gewechselt haben, die teilweise sogar umgezogen sind. Aber ich kenne auch Menschen, die das eben nicht geblickt haben. Und warum nicht? Ich glaube, einer der Hauptgründe oder Hauptprobleme ist, dass sie nicht vorbereitet waren. Und das stellt ja uns die Frage, wie bereitet man sich richtig vor? Ich lese mit einigen jungen Männern aus der Gemeinde gerade ein Buch, was sich damit beschäftigt, wie kann man in einem Staat als Christ überleben, der zunehmend antichristlich ist. Und in dem Zusammenhang habe ich einfach mal recherchiert. Okay, wenn wir in die Geschichte gucken, gab es ja schon viele totalitäre Regime, die eigentlich verlangt haben von ihren Untertanen, dass alle das Gleiche denken. Wie haben es Gruppen geschafft, dabei zu bleiben, anders zu denken? Egal, ob das jetzt Christen sind oder irgendwelche anderen Gruppen, aber wie haben Gruppen es geschafft, trotz des Drucks von außen klar bei der eigenen Position zu bleiben? Und alle Studien, die sich damit beschäftigt haben, sind zu dem Ergebnis gekommen, es gibt genau zwei Hauptfaktoren dafür. Das erste ist eine robuste und durchdachte eigene Weltanschauung, die man kennt und von der man überzeugt ist. Und zweitens, eine Gruppe von Gleichgesinnten, mit denen gemeinsam man unterwegs ist und mit denen man sich gegenseitig stärken kann. Wer die Bibel liest, wer die Bibel kennt, der braucht für diese Erkenntnis keine Studien. Denn genau aus diesem Grund legt die Bibel so unglaublich viel Wert auf gute Lehre und auf die Gemeinschaft in der Gemeinde. Willst du standhalten als Christ bis zum Ende, dann brauchst du vor allem diese beiden Dinge. Gute Lehre, sodass du weißt, was du glaubst und warum du es glaubst, und die Gemeinschaft mit denen, die deinen Glauben teilen und dich darin bestärken. Das ist übrigens der Grund, warum Paulus im Epheserbrief so sehr die Bedeutung von guter Lehre und von Gemeinschaft hervorhebt. Und dann schreibt er in Kapitel 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Bereite dich vor. Durch gute Lehre, durch ganz viel Gemeinschaft. Damit du diese Freiheit nicht verlierst, während dir vorgegaukelt wird, du würdest sie woanders finden. Denn zur Erinnerung, Petrus urteilt über die Wölfe im Schafspelz aller Zeiten in Vers 19. Dabei verheißen sie euch Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Was für ein radikaler Kontrast zu dem, was Jesus in Johannes Kapitel 8 verspricht. Dort sagt ihr, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen.